Ja. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung. Ich habe tatsächlich mal einen ganz neuen Vortrag dafür geschrieben, auch wenn ich eigentlich immer Vorträge mache zu antidiskriminierendem Sprachhandeln. Fand ich aber die Ausschreibung so spannend, dass ich richtig Lust hatte, nochmal grundsätzlicher darüber nachzudenken oder was Neues zu machen. Noch eine kleine Bemerkung zur Gebärdendolmetschung, da ich sehr viele Wörter benutze, die konventionalisiert im Deutschen nicht so vorhanden sind, ist das eine, ich habe vorhin gesagt, eine kleine Herausforderung für die Gebärdendolmetschung. Ich bin dann korrigiert worden, es ist eine Herausforderung für die Gebärdendolmetschung. Das Klein wäre zu streichen. Tut mir leid. Und gleichzeitig hoffe ich, dass die Gebärdendolmetschung oder dass die Gebärdensprache viele neue Begriffe dadurch vielleicht aufnehmen wird irgendwann. Denn, und da komme ich ja auch noch zu, wie grundsätzlich diskriminierend ist eigentlich Sprache? Ich fange an mit meinen Grundlagen quasi. Also worüber rede ich eigentlich? Ich fange an mit relativ, klingt jetzt erstmal sehr theoretisch, für mich ist aber ganz wichtig, um erstmal deutlich zu machen, wovon ich eigentlich rede, um möglichst präzise zu sein und um möglichst differenziert zu sein. Und die Beispiele kommen dann mehr und mehr. Also um überhaupt davon auszugehen, dass es sowas wie antidiskriminierendes Sprachhandeln gibt, nicht nur Sprache, sondern Sprachhandeln, darauf komme ich auch noch zurück, muss meines Erachtens erstmal eine Ausdifferenzierung auf mehreren Ebenen stattfinden. Und die erste ist, was ist überhaupt Gewalt? Was ist Gewalt? Was ist die Rolle von Sprache in Bezug auf Gewalt? Und was sind Ausdifferenzierungen von Diskriminierungsverhältnissen? Wie wird über Gewalt geredet und von welchen Positionen aus? Also da geht es nicht um Individuen, sondern um gesellschaftliche Positionierungen. Und was bedeutet das für Handlungen, eigenes Sein in Welt? Die erste Ausdifferenzierung, die ich also machen möchte, ist die, was verstehe ich eigentlich unter Gewalt? Gesellschaftlich kursieren meines Erachtens vor allem zwei Vorstellungen zu Gewalt. Die erste ist von Gewalt als körperliche Ebene, körperbezogene Gewalt, und das andere ist eine persönliche oder personenbezogene Gewalt. Das sind die ersten beiden Begriffe auf der Folie. Die herrschenden Vorstellungen in momentan deutschsprachigen Gesellschaften zu Gewalt verstehen vor allem diese beiden als Gewalt als ein individuelles Handlungsphänomen. Also Gewalt wird von Individuen gegen andere Individuen ausgeübt. Diese Vorstellung ist unter anderem auch juristisch getragen und juristische Vorstellungen finden dann auch immer wieder Eingang in unser Alltagsverständnis von Gewalt. Eine wichtige Ebene davon ist, dass Gewalt intentional sei, also absichtlich, dass Menschen absichtlich Gewalt ausüben würden. Das wird dann auch zum Ausgangspunkt für Strafverfolgung genommen. Es gibt nur ganz wenige andere Fälle, wo Gewalt, wenn sie nicht eine Intentionalität nachweisbar ist, überhaupt verfolgt würde vom Staat. Das Verständnis von Gewalt prägt das Alltägliche noch in der zweiten Hinsicht. Es wird in der Regel eng geführt auf körperliche Handlungen bzw. körperliche Verletzungen, die Individuen gegen andere ausüben. Mit diesen Grundvorstellungen und impliziten Definitionen von Gewalt in der Gesellschaft kommt eine Idee davon, dass Sprachhandlungen auch gewaltvoll sind oder sein könnten, nur begrenzt im öffentlichen Bewusstsein vor. Maximal als Hate Speech, das ist ja so ein Begriff, der relativ gängig ist mittlerweile, Hate Speech einer Person gegen eine andere Person. Die Annahme, dass Sprache nicht nur Gewalt eng geführt auf körperliche Gewalt Vorschub leisten kann, also aufruft zu körperlicher Gewalt gegen andere Personen, sondern selbst auch Gewalt sei, wird insbesondere in konstruktivistischen und diskriminierungskritischen Ansätzen vertreten. Also ganz zentral ist da Judith Butler, die in Excitable Speech, ich glaube, aufgeregtes Sprechen heißt es auf Deutsch, genau das sehr deutlich gemacht hat. In einer konstruktivistischen Denktradition wird Gewalt als strukturelles Phänomen verstanden und nicht als primär intentionale Handlung eines Individuums gegen andere. Ganz im Gegenteil wird Gewalt über ihre umfassende Wirkung definiert. Und das ist eine ganz grundlegende Definition von, was strukturelle Gewalt ist für mich ist. Es geht nicht um die Intention, sondern es geht um die Wirkungen. Also die Argumentationen, die alle von Ihnen auch kennen werden, von das habe ich doch nicht so gemeint, du willst mir doch nicht unterstellen, ich bin rassistisch oder du weißt doch, dass ich Frauen toll finde, das hat überhaupt nichts mit der Gewalt zu tun oder ganz häufig nichts mit der Gewalt zu tun, sondern die Wirkung ist das entscheidende Kriterium, um etwas als Gewalt aufzufassen, von einer diskriminierungskritischen Perspektive aus. Die Gewalt, die Wirkung muss den durch Gewalt Betroffenen, und das ist aber auch ein ganz wichtiger Punkt, nicht bewusst sein. Die Zurichtung kann also so grundlegend sein, dass sie zu ihrer kollektiven Normalität werden konnte. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Personen, die diskriminiert werden, müssen nicht die ganze Zeit das merken. Die müssen nicht die ganze Zeit denken, ouch, es tut weh oder oh, krass, hier kann ich nicht sein. Ja? Sondern es gibt sehr viele verschiedene Strategien des Umgangs mit Gewalt. Und da Gewalt strukturell ist, ist die häufig so grundlegend, dass wir das nicht in einer direkten Form merken, dass wir nicht, wenn wir das Internet anmachen, direkt merken, ah, schon wieder Gewalt, schon wieder Gewalt, schon wieder Gewalt. Ja? Sondern dass wir ganz viel Gewalt normalisieren, dass wir das gar nicht mehr merken und gar nicht mehr als Gewalt auffassen. In einer konstruktivistischen Perspektive, und also die ich vertrete, wäre es sogar möglich, so weit zu gehen, zu sagen, dass jede sozial-identitäre Benennung, also jede Benennung einer Person, die über soziale Gruppen hergestellt wird, eine Realisierung von Gewalt ist. Darauf komme ich später nochmal zurück, weil es gibt natürlich privilegierte Benennungen und diskriminierende Benennungen in diesen Modellen. Gewalt als Struktur einer Gesellschaft zu verstehen, macht diese unumgehbar für Individuen. Realisiert sich diese Gewalt durch Sprache, also durch Sprachhandlungen, wozu auch sprachlich verfasste und getragene Kategorisierungen gehören, aber auch Schweigen, Ignorieren, Übergehen, Wegschauen, lächerlich machen, mitlachen. Also meine Vorstellung von was sind Sprachhandlungen ist sehr viel weiter, als es traditionell aufgefasst wird. Also wenn diese Sprachhandlungen vorkommen, so bezeichne ich das als Sprachgewalt. Ich sage nicht mehr Sprache und Diskriminierung oder sprachliche Diskriminierung, weil Diskriminierung ein juristischer Terminus ist, der meines Erachtens das Gewaltvolle eher runterspielt oder nicht so deutlich macht, wie der Begriff Gewalt es macht. Es gibt aber nicht nur eine Gewalt mit Worten, also wenn ich bestimmte Worte anwende, sondern auch eine Gewalt in den Worten. Und dazu werde ich Ihnen ein paar Beispiele bringen. Wichtige Konzepte für mich neben diesem Klarheit von, okay, sprachliche Gewalt hat Auswirkungen auf körperliche Gewalt oder die Vorstellung von körperlicher Gewalt, sprachliche Gewalt kann persönliche Gewalt sein, sind für mich dann die vier Gewaltbegriffe, die da drunter jetzt stehen, symbolische Gewalt, subtile Gewalt, strukturelle Gewalt und epistemische Gewalt, weil die für mich die Grundsätzlichkeit von Gewalt noch einmal deutlicher machen. Ich muss mal eben das Mikro weglegen, um meine Paper anders zu sortieren. So, kurz also zu symbolischer Gewalt. Das werden viele von Ihnen kennen, die irgendwas mit Soziologie zu tun haben. Symbolische Gewalt ist ein Begriff, der von Bourdieu geprägt worden ist. Mit symbolischer Gewalt meint Bourdieu die Macht, Bedeutung festzulegen. Es geht darum, eine bestimmte Vorstellung von der sozialen Welt, das heißt von ihrer Gliederung, durchzusetzen. Und das wird auch unter anderem mit Begriffen, mit sprachlichen Vorstellungen gemacht. Bourdieus Begriff der symbolischen Gewalt ist für eine Untersuchung sprachlicher Gewalt auch insofern anwendbar, dass ich mit diesem Ansatz nicht nur naturalisierte oder konventionalisierte Bedeutungen als diskursiv hergestellt aufzeigen lassen. Naturalisierte Bedeutungen wären beispielsweise alle Begriffe, die Zweigenderung als natürlich herstellen und auch grammatische Traditionen, die das machen, sondern auch analysiert werden kann, wer Macht über die Bedeutungshoheit innerhalb einer Sprecherinnengemeinschaft hat. Sozial normierte Sprachhandlungen sind in dieser Perspektive ein wichtiger Grundstock des kollektiven angenommenen Wissensbestandes, das, was auch symbolische Gewalt bezeichnet werden kann. Sprachlich konventionalisierte Normen sind eine Form symbolischer Gewalt. Sprachliche Konventionen sind also alles das, was Sie in autorisierten Medien zur Sprache finden, also beispielsweise dem Duden. Der ist jetzt nicht staatlich autorisiert, aber gesellschaftlich sehr stark autorisiert. Wenn gesagt wird, das steht ja nicht im Duden, also gibt es das nicht, oder das dürfen Sie nicht in Hausarbeiten oder Abschlussarbeiten verwenden, weil das so nicht im Duden steht. Grammatikregeln und Grammatikvorstellungen, das sind alles Sachen, die staatlicherseits autorisiert sind, als konventionalisierte Formen, wie Sprache benutzt werden kann. Für mich sind das aber nur Konventionen, das ist nichts Natürliches, das ist nicht einfach so da. Also so wie Judith Butler zwischen Sex und Gender unterteilt und sagt, Sex ist die Herstellung von einer natürlichen Seite von Geschlecht, nicht das wäre natürlich, sondern es ist die Herstellung einer natürlichen Seite, die dadurch weniger angreifbar wird, sind für mich Grammatik und sowas wie Wörterbücher die Herstellung einer vorgängigen natürlichen Seite von Sprache. Das ist aber eine sehr, sehr stark autorisierte Form eines bestimmten Sprachgebrauchs. Es ist ja nicht zufällig, welcher Sprachgebrauch in diese Normen und Regeln eben einfließt. Dieser Speicher, sagt Carsten Frank, 1992 in einer Dissertation, die Sprachgewalt heißt, die ich sehr, sehr grundlegend finde und die sehr wenig zitiert wird, und deswegen mache ich das immer wieder gerne. Dieser Speicher der sprachlichen Normen versorgt die Nachgeborenen mit Wissen, und zwar in doppelter Hinsicht. Zum einen greift das Individuum auf die im Speicher, also dem Wortschatz, bereitliegenden Objektivationen zurück, also die Vorstellung, so ist es wirklich, wann immer es spricht und damit seine Erfahrungen, Empfindungen, Gedanken, Wahrnehmungen objektiviert, sie für sich und andere wirklich werden lässt. Sprache versorge die Sprachangehörigen gleichsam mit Vorfabrikationen, zwinge sie damit aber gleichzeitig in ihre vorgeprägten Muster. Und darauf gehe ich jetzt während des gesamten Vortrags wieder ein. Was sind das für Vorfabrikationen? Wo beginnt eigentlich die Vorstellung von einer natürlichen Sprache? Und welche Vorfabrikationen sind uns vielleicht teilweise gar nicht bewusst? Dazu greife ich auf das Konzept subtile Gewalt auch unter anderem zurück. Das ist von Burkhard Liebsch begründet worden, das ist ein Sprachphilosoph. Mit ihm hat Burkhard Liebsch die sprachliche Gewalt als Grundsätzlichkeit menschlichen Seins angeschaut. Also Liebsch geht auch davon aus, Sprache an sich ist bereits gewaltvoll. Die Gewalt ist nicht nur mit Wörtern möglich, sondern sie ist in den Wörtern bereits drin. Es ist nicht eine Wahl, die wir haben, ob wir jetzt ein Wort, einen priorisierenden Ausdruck benutzen, ein Schimpfwort benutzen, sondern es ist bereits in der Sprache enthalten, weil die Gesellschaft gewaltvoll strukturiert ist. Liebsch versteht das selbst als sich in radikaler Weise erfahrend auf sprachlich realisierte Wahrnehmungen angewiesen und interessiert sich vor allem für die Gewalt in Sprache und nicht mit Sprache. Dazu gehören dann Aspekte wie Sprachlosigkeit und Schweigen. Burkhard Liebsch sagt dazu, also zu der Unhintergehbarkeit von sprachlicher Gewalt, bewegen wir uns nicht immerfort an der Grenze einer doppelten Fremdheit, die der eigenen Sprache innewohnt. Einerseits haftet ihr unvermeidlich ihre ursprüngliche Fremdsprachlichkeit an. Andererseits werden wir uns nachträglich als vorsymbolische Wesen selbst fremd. Hinter die Sprache können wir nicht mehr zurück. Auch das Anrennen gegen diese Grenze der Sprache kann nur auf sprachlichem Wege stattfinden. Das bedeutet nicht, dass sie ein geschlossenes Gefängnis darstellt. Was mich hier interessiert, ist die Grundsätzlichkeit von Gewalt, die Sprache und damit sprachliche Handlungen in seinem Modell darstellen. Sprache wird in konventionalisierten Vorstellungen zunächst als neutral, als Nichthandlung verstanden. Also eine Argumentation, die ich sehr, sehr häufig höre auch, ist, naja, jetzt lass uns doch mal lieber mal handeln, Wörter sind doch egal, oder die Sprache kommt schon hinterher und wir müssen erstmal die Wirklichkeit verändern und dann wird die Sprache sich auch verändern. Also dass die Sprache was ist, was nachgeordnet ist, in konservativen Diskriminierungskritik abwehrenden Argumentationen wird häufig gesagt, ja, das ist ja Kultur, das dürfen wir nicht einfach verändern, das werden Sie alle aus Diskussionen zu rassistischen Begriffen in Kinderbüchern beispielsweise kennen, diese Argumentation, dass das Eingriff an eine Ästhetik sei, dass sowas nicht verändert werden dürfe. Da wird immer Sprache als unschuldig, neutral, einfach nur etwas tragend hergestellt. Wenn die Gesellschaft sich ändern würde, würde Sprache sich schon auch ändern. Aber es ist nicht so wichtig, was wir mit Sprache machen. Das ist auch tatsächlich für viele Menschen eine sehr, sehr große Herausforderung. Denn das, was ja so beeindruckend und toll an Sprache ist, sie können jeden Moment handeln. Nicht nur sie können jeden Moment handeln, sie handeln jeden Moment. Das heißt, sie müssen nicht darauf warten, ob andere Leute eine Demo organisieren oder eine Fundraising-Gruppe gründen oder irgendwas. Sie handeln sowieso die ganze Zeit. Und sie haben die unglaublich tolle Chance, die ganze Zeit diskriminierungskritisch zu handeln. Das ist jetzt bewusst so positiv formuliert, weil das ist genau das, was viele Menschen eben so schreckt. Mein eigenes Verhalten und mein eigenes kommunikatives Handeln spielt die ganze Zeit eine Rolle. Wenn sie schweigen, handeln sie auch, und zwar häufig stark diskriminierend eben. Ja? Wenn sie wegschauen, wenn sie mitlachen, wenn sie denken, ah, zum Glück als weiße Person ist gerade keine schwarze Person im Raum, nicht so schlimm, eine andere Person sagt ja auch nichts. Wenn sie ein Unwohlsein über eine Transdiskriminierung runterschlucken, sie handeln die ganze Zeit sprachlich. Und das ist also auch eine unglaubliche Chance. In einer Gesellschaft aber, wo Sprache als das ist unser Kulturgut, dass es neutral hergestellt wird, das ist die Grammatik, die sie erstmal lernen müssen, bevor sie überhaupt mitreden dürfen, können sie sich erstmal ordentlich ausdrücken, also auch wenn sie Deutsch als Erstsprache haben und dann in die Uni gehen und vorher vielleicht nicht so einen Kontakt mit akademischer Sprache hatten, wie lange müssen sie erst lernen, sich richtig auszudrücken. In so einer Kultur wird die Idee von, dass Sprache eine Handlung ist, systematisch runtergespielt die ganze Zeit. Und das ist für meines Erachtens ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der die ganze Zeit in öffentlichen Diskussionen auch eine große Rolle spielt. Von Sie können richtig sprechen oder Sie können falsch sprechen. Wenn Sie diskriminierungskritisch sprechen, wird das häufig als Sie sprechen falsch. Das steht doch nicht so im Duden. Das gibt's doch nicht, das Pronomen. Das kann Mensch doch nicht so sagen. Schwarz kann doch nicht groß geschrieben werden. Das ist doch ein Adjektiv. Also die ganze Zeit wird mit einer Norm argumentiert, die als neutral hergestellt wird. Und diese Norm anzugucken, das ist das, was Burkhard Liebsch auch mit, also er meint das jetzt nicht so stark in Bezug auf diese diskriminierungskritischen Sachen, aber das ist gemeint mit diesem, die Gewalt ist in der Sprache. Die wird dann nicht mit einzelnen Wörtern noch ausgedrückt, sondern mit dem, was wir die ganze Zeit auch als Sprache immer wieder herstellen. Sprache wird in konventionalisierten Forschungen also als neutral verstanden. Es wird gerade auch in Kritiken an diskriminierungskritischen Sprachveränderungen postuliert, dass sich, wie ich gesagt habe, erst eine soziale Realität ändern müsse. Ich bringe Ihnen mal ein Zitat dazu. Vor einem Jahr ungefähr gab es ein Pamphlet des Vereins für deutsche Sprache im Umlauf, der sich darum gesorgt hat, dass das Deutsche verkommt, verroht, verwildert oder was dann auch immer die Ausdrücke sind. Und zwar ging es da, glaube ich, um die Sternchenform. Das vor einem Jahr war ja die Frage, ob die Sternchenform in den Duden aufgenommen wird oder nicht. Und der Verein für deutsche Sprache hat da so eine große Umfrage gemacht. Sehr viele Schriftstellerinnen haben sich dafür eingesetzt, dass das Deutsche erhalten bleibt als Literatursprache und nicht unverständlich wird und so weiter. Und ein Zitat aus diesem im Umlauf befindlichen Pamphlet, was eine unglaubliche Öffentlichkeit bekommen hat, ist, Zitat, die meisten Menschen wollen nicht von einer fanatischen Minderheit in Universitäten und Rathäusern gezwungen werden, in einer verunstalteten, mit unaussprechbaren Sternchen dekorierten und sogar falschen Sprache zu sprechen. Zitat Ende. Also es geht, also das ist seitenlang, das können Sie sich seitenlang durchlesen, und das ist eine Zusammenfassung von Argumentationen, die sich über die letzten 50 Jahre eigentlich nicht verändert hat. Es geht also ganz viel um verunstaltet. Da wird Sprache auch als was Statisches und Eindeutiges immer wieder hergestellt, was ja total spannend ist im Verhältnis zu der Kreativität, die Sprache auch eigentlich haben soll. Es geht um eine falsche Sprache. Das rekurriert immer wieder auf die Vorstellung von, sprechen Sie überhaupt richtig? Schreiben Sie richtig, das dürfen Sie so nicht sprechen. Als ich in den 90er Jahren in Kiel promoviert habe, war mir das verboten, das Binnen-I zu benutzen. Also mit der Androhung, dass meine Dissertation dann nicht angenommen würde. Also es wird ja auch ganz viel, das kenne ich leider immer noch aus Workshops an Universitäten, dass es immer noch Verbote gibt, jenseits dessen, wie sie sich ausdrücken sollen, was sehr spannend ist. Genau, Verbote erteilt werden von den Personen, die sagen, dass bestimmte Formen Zensur seien. Also so eine paradoxe Umkehrung von Argumentation, die da auch häufig stattfindet. Kategoriale Sprachgewalt basiert auf einer Konventionalisierung von Vorstellung von Sprache, also dass Sprache neutral sei, ein Medium, nicht selbst wirklichkeitend herstellend, kein Handlungsinstrument. Alle Personen, die diskriminiert werden, wissen, wie machtvoll Sprache ist und wissen, wie stark Diskriminierungen über Sprachformen beginnen und über die Form, wie sprachlich argumentiert und wie sprachlich benannt wird. Dass es keine Option ist, sondern dass Diskriminierungen ganz, ganz häufig damit beginnen. Oder immer weiß ich nicht, aber ganz, ganz häufig damit beginnen. Nur dadurch, dass gesellschaftlich Sprache als Handlungsinstrument kontinuierlich und immer wieder neu abgewertet, in Frage gestellt wird, kann aufrechterhalten werden, dass Sprache zum einen keine Handlung sei und b, also auch keine Gewalt sein könne. Sprache kann Gewalt vorbereiten, maximal, aber Sprache kann selber keine Gewalt sein. In der momentanen Debatte werden so Vorstellungen von unter anderem Zweigenderung als natürlich und vorgängig reproduziert. Soziale Veränderungen beginnen mit Sprache und deshalb ist die Abwehr, die sich in solchen Unterschriftenlisten gerade zeigt, besonders hoch. Also das ist ja sehr spannend, dass sobald es eine Sprachveränderung gibt, egal ob das jetzt eine antirassistische Sprachveränderung ist oder eine antigenderistische Sprachveränderung, immer geht die Abwehr, ist die Abwehr, die öffentliche Abwehr sehr hoch. Die emotionale Aufgeregtheit ist sehr hoch. Immer wenn etwas so hoch ist und wenn es so eine große Öffentlichkeit da gibt, können Sie sicher sein, es scheint ja doch irgendwie von Relevanz zu sein. Weil ansonsten würden Leute es einfach ignorieren. Also dann würden Leute da einfach drüber hinweggehen. Aber es scheint ja doch sehr wichtig zu sein. Also das, was du am Anfang gesagt hast mit, ich hatte ja 2014 bei mir auf die Homepage geschrieben, dass ich nicht mehr mit als Frau oder Mann angesprochen werden möchte, sondern ohne Genderung und hatte damals die Form X vorgeschlagen. Heute ist es EX, also als Exit-Gender-Abkürzung von Gender-verlassend, sowas wie Ex-Geliebte. Und hatte da ja nur draufgeschrieben auf die Homepage, ich möchte nicht mehr so angesprochen werden. Also da stand nicht drauf, ich qua meines Amtes eine Professur in Gender Studies zu haben, sage jetzt, es gibt kein Gender mehr oder irgendwie sowas, sondern ich habe einfach nur gesagt, ich möchte nicht so angesprochen werden und das aber war zu viel. Also es war eine individuelle Handlung, eine individuelle Frage und Bitte nach Selbstbenennung und der Akzeptanz dieser Selbstbenennung und dass die ist sehr, sehr krass aufgenommen worden, also und eben direkt pauschalisiert worden, also von Hornscheid schafft Geschlecht ab oder sowas. Ja, das liegt jetzt leider nicht in meiner Macht. Das wäre schön. Also vieles davon nehmen Leo Oppenländer und ich in dem Ansatz Exit Gender auf. Einige von Ihnen hier haben ja vielleicht aus der Einleitung von Exit Gender was gelesen, weil unsere Grundidee ist, und dann werden wir auf der Ebene von epistemischer Gewalt, unsere Grundidee ist, dass in dem, was in einer Gesellschaft überhaupt Wissen wird, bereits die Gewalt eingeschrieben ist. Was wird überhaupt als auf einer Ebene der Gesellschaft versprachlicht als Wissen und was ist sagbar und was ist nicht sagbar und was wird entnannt in einer Gesellschaft. Ich habe meinen Vortrag doppelseitig ausgedruckt und bin jetzt komplett damit überfordert. Der erste Teil wird okay laufen. So, das führt mich jetzt weiter zu vier Aspekten nochmal, warum es eigentlich immer noch strukturelle Gewalt gibt. Also ich bin da wirklich negativ mit fasziniert. Warum gibt es immer noch Sexismus in dieser Gesellschaft? Es ist doch, also ich weiß auch nicht, vielleicht, ich meine, es ist ja auch schön, in so einer Haltung des Staunens zu sein, aber ich bin da wirklich fassungslos eigentlich mit, wenn es doch so klar ist, was Sexismus ist. Wenn es doch so klar ist, wie Sexismus funktioniert, und da haben wir ja nun wirklich mittlerweile Jahrhunderte an Auseinandersetzungen zu, würde ich mal sagen, warum gibt es das noch? Und warum gibt es das sogar in so einer institutionalisierten Form, dass es ein Familien- und Frauenministerium gibt? Also alleine so eine Begrifflichkeit, also da sind glaube ich noch mehr Sachen mit in dem Ministerium drin, aber warum ist es nicht eine Angelegenheit des Inneren, sondern ist es immer in so einem additiven Ministerium und Familie und Frauen immer in einem Ministerium beispielsweise. Ja. Sexismus oder in der erweiterten Form Genderismus, zu der ich gleich noch komme, oder ist auch ganz egal, oder auch Rassismus oder auch behindert werden. Es ist ja nie ein Problem der Personen, die diskriminiert werden. Es ist ja immer ein Problem der Privilegierten. Und deswegen ist es auch vollkommen fatal, finde ich, die diskriminierte Seite als schutzbedürftig, förderungswürdig oder irgendwas herzustellen. Es geht um eine Veränderung der privilegierten Positionierungen und ein Verständnis der Privilegierungen, aber doch nicht um einen Schutz für Diskriminierte, weil das macht die Personen, die diskriminiert werden, auch immer wieder klein. Warum also gibt es immer noch Sexismus oder Genderismus, trotz Frauenquoten, trotz Frauenministerien, trotz flächendeckender Gleichstellungsbeauftragten und Gleichstellungsprogramme? Oder wird damit eine bestimmte Form von Sexismus auch normalisiert eigentlich in einer Gesellschaft, institutionalisiert sogar, dass wir genau sowas brauchen, aber als feste Instanzen brauchen werden immer weiter? Warum ist sexualisierte Gewalt immer noch so durchgängig da in der Gesellschaft? Warum gibt es noch sexistische Witze? Warum gibt es sexistische Werbung, Aussehensnormen, Einschätzung von Leistungen? Warum gibt es Lohnunterschiede? Warum können Parteien bei der letzten Bundestagswahl auf ihren Plakaten schreiben, damit Frauen genauso viel verdienen? Es wird schon nicht mal genannt, genauso viel verdienen wie wer denn eigentlich oder welche Gruppe. Ja? Also immer diese Herstellung von Opferisierungen, die besonders förderungsbedürftig sind. Warum kann es so krassen und direkten, expliziten und überhaupt Rassismus geben in einem Land, welches 2 Genozide verübt hat in seiner Geschichte, im letzten Jahrhundert? Das finde ich es echt sagenhaft. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Also wie kann das sein in einer Gesellschaft? Es gibt natürlich keine klaren und einfachen Antworten darauf, sondern mein Staunen und ein paar Aspekte, die ich hier nennen will und die aber nur ein paar Aspekte von vielen mehr sind. Und die habe ich jetzt in diese 3 unteren Begriffe zusammengefasst. Das erste ist subtile und beharrliche Steigerung von Gewalt. Meines Erachtens steigert sich Gewalt subtil und beharrlich. Sprachliche Handlungen sind ein wichtiger Bestandteil davon. Wir gewöhnen uns an bestimmte Normalitäten, an bestimmte Ausdrucksweisen. Wir staunen vielleicht anfänglich, aber wir denken dann, es kann ja nicht noch schlimmer werden, noch größer, noch gewaltvoller. Das muss doch jetzt das Ende sein. Zum Beispiel bezogen auf antisemitische Ausdrucksweisen, die vom Nationalsozialismus bis heute übernommen sind, ganz viele in einer ganz ungebrochenen Form. Da können Sie zahlreiche Bücher zu lesen, wie viele Ausdrücke, antisemitische Ausdrücke heute ganz normal, selbstverständlich in unserem Wortschatz sind, ökonomische und kapitalistische Ausdrucksweisen, wie also alles unter Leistung und Effizienzsteigerung verstanden wird, egal worum es geht, behinderungsdiskriminierende Ausdrucksweisen. Behinderung dient häufig als Metapher in der Alltagssprache, worüber Behinderung immer wieder nochmal als Behinderung hergestellt wird. Hedi Fried umschreibt diese langsame Gewöhnung an Diskriminierung in einem Buch, was dieses Jahr, glaube ich, auf Deutsch rausgekommen ist. Das ist auf Schwedisch im Original. Hedi Fried ist eine Person, die antisemitisch verfolgt worden ist und in Schweden gelebt hat oder noch lebt auch und die ganz viele solche Vorträge in Schulen gehalten hat und in einem kleinen Bändchen zusammengefasst hat, welche Fragen ihr zum Holocaust gestellt worden sind und beantwortet diese Fragen. Und Hedi Fried beantwortet die erste Frage da drin: Was ist das Schlimmste, was sie erlebt habe? Das zitiere ich jetzt. Wenn du nach dem Schlimmsten fragst, was ich je erlebt habe, dann kann ich mit einem einzigen Satz antworten. Der Augenblick, in dem ich von meinen Eltern getrennt wurde. Aber ich will eine längere Antwort geben. Ich werde von dem Weg erzählen, der dorthin führte. Der deutsche Plan zur Ermordung der jüdischen Person wurde zunächst sehr langsam umgesetzt und war dabei präzise kalkuliert. Genau wie Menschen mit dem bloßen Auge die Entwicklung einer Blume von der Knospe bis zur vollen Blüte nicht erkennen kann, so bemerkte Mensch auch die einzelnen kleinen Schritte nicht, die schließlich zur vollständigen Ausführung des Plans führten, bis hin zu dem, was Mensch sich in seinen schlimmsten Träumen nicht hätte vorstellen können. Anfangs gab es eine kleine Veränderung zum Schlechten, doch Mensch konnte damit leben. Das wird vorübergehen, dachten wir. Es ging nicht vorüber. Stattdessen kam eine weitere Veränderung. Wieder reagierten wir, indem wir hofften, dass es bald vorübergehen würde. Wir wussten nie, was die nächste Veränderung bringen und wann sie eintreten würde. Zitat Ende. Da geht es also um die langsame Gewöhnung an Gewalt. Das können Sie sich auch zu heute fragen und zu rassistischen Diskursen, die es heute gibt. Die langsame Gewöhnung an Gewalt von, was ist vor 10 Jahren noch nicht sagbar gewesen, was sagen aber heute selbst Ministerinnen beispielsweise, was für Überschriften finden Sie in Tageszeitungen, die rassistisch sind, wie es eine langsame Gewöhnung an Gewalt gibt und immer mit diesem Gefühl, das kann jetzt nicht noch schlimmer werden, das ist doch jetzt wirklich extrem, das kann doch nicht noch schlimmer werden oder warum macht die Politik nichts? Also auch so ein Abwehren und Hinhalten von die anderen müssen was machen beispielsweise. So, genau, Verinnerlichung von Gewalt, da hatte ich vorhin schon kurz was von zugesagt, das ist, umso länger ich darüber nachdenke, also die Jahrzehnte, die ich mich jetzt mit diesem Thema beschäftige, umso stärker wird es für mich und umso wichtiger zu realisieren, wie stark die Verinnerlichung von Gewalt ist. Gewalt ist nicht eine personenbezogene oder gruppenbezogene Eigenschaft von zu sagen, also jetzt aus meiner Sicht, alle weißen Männer sind per se ein Problem in dieser Welt, sondern es geht ganz stark auch darum, wie alle Personen, die diskriminiert werden, die Gewalt verinnerlichen, weil es sonst gar nicht aushaltbar ist, weil sie sonst überhaupt gar keine Räume hätten. Also wo würde ich als Person, die sich nicht über Gender definiert, in welche öffentlichen Räume könnte ich gehen, welche Anreden könnte ich von der Bank bekommen oder vom Rathaus bekommen oder woher auch immer bekommen eben. Um überhaupt teilzuhaben an einer Gesellschaft, müssen Personen kontinuierlich auch die Gewalt so weit verinnerlichen, normalisieren, verharmlosen, dass sie damit leben können. Das werden alle Personen, die in irgendeiner Form diskriminiert sind, werden das sehr gut kennen. Verinnerlichung von Gewalt ist ein großes Thema, aber nicht nur für die Personen, die diskriminiert werden, sondern auch für diejenigen, die privilegiert sind. Weil die Diskriminierung ist ja nicht eine Identität oder ein Kennzeichen der Diskriminierten, sondern ist eine Handlungsweise, vor allem durch die Personen, die auch privilegiert sind in einer Gesellschaft. Und dass wir in einer Gesellschaft so stark uns gar nicht damit auseinandersetzen müssen, ist auch eine Verinnerlichung von Gewalt, die eben auch staatlicherseits meines Erachtens gewollt ist. So, jetzt kurz zu dem Aspekt Intersektionalität. Das habe ich jetzt in 2 sehr komplizierten Punkten zusammengefasst. Aber weil ich auch finde, dass es sehr zu Recht sehr kompliziert ist. Ausgangspunkt für mich ist die Feststellung, Gewalt ist umfassend, durchdringend und immer komplex. Es ist sowohl Teil des Gewaltverhältnisses, dass wir uns über Gewaltstrukturen identifizieren, als auch, dass diese in unserer Vorstellung getrennt voneinander sind. Und das, finde ich, ist ein super wichtiger Punkt für mich. Für mich ist Gewalt immer komplex, dass wir es wahrnehmen als, das ist jetzt sexistische Gewalt, ach nee, das ist rassistische Gewalt. Das ist bereits eine analytische Trennung, die wir vorgenommen haben. Gewalt ist immer erstmal komplex. Die ganzen verschiedenen Ebenen von Gewalt, die wir unterteilen, wenn wir sie als strukturelle Gewalt bezeichnen, gehen alle ineinander über und sind immer alle gleichzeitig da. Die meisten Menschen sind in irgendeiner Weise teilprivilegiert. Wir haben, sind Gewalt in unterschiedlicher Weise ausgesetzt. Intersektionalität ist dann für mich als akademisches Konzept, es gab es auch vorher aktivistisch, aber als akademisches Konzept, wo Kimberlé Crenshaw ja diesen Begriff vor allem eingeführt hat, ein Wiederzusammenführen von konzeptuell, politisch und analytisch von dem, was in der Wirklichkeit sowieso komplex vorhanden ist. Also Intersektionalität ist in meiner Zeit in der Uni immer sehr gefeiert worden als, oh wie toll, wir gucken uns jetzt Gender nicht nur als Gender an, sondern intersektional an. Also als wäre es sowas wie so ein Bonus, der noch da oben drauf kommt. Aber ich finde, es gibt keine andere Wahrnehmung als Gewalt, immer als intersektionale Gewalt, als eine intersektionale Wirklichkeit wahrzunehmen. Wir sind nicht in der einen Situation nur das eine oder nur das andere. Es ist alles immer gleichzeitig da. Das heißt, dass wenn Intersektionalität gefeiert wird als was, eine Komplexitätssteigerung, wird damit meines Erachtens verkannt, dass Gewalt von vornherein komplex gewesen ist und dann vereinfacht worden ist, indem wir es getrennt haben in unterschiedliche Diskriminierungsformen, wo es auch Gründe für gibt, da gehe ich gleich auch nochmal drauf ein, aber wir haben es damit auch immer entkomplexisiert. Das ist eins der Wörter, die es nicht gibt, ja. Die sind aber sehr schön, die Endwörter, finde ich. Genau. Deswegen ist es für mich total wichtig, erstmal von der Komplexität auszugehen und zu gucken, und wenn ich nicht die Komplexität angucke, in welcher Analyse auch immer oder welcher Politik auch immer, vereinfache ich Gewaltstrukturen. Und es ist nicht andersherum von, wie toll, und jetzt gucken wir uns das Ganze auch noch intersektional an, ja, sondern die Perspektive darauf nochmal umzudrehen. Das von Kimberly Crenshaw, Juristin, gebrachte Beispiel einer Diskriminierung von schwarzen Frauen in der Automobilindustrie in den USA, das war ja das Beispiel, wo dieser Begriff Intersektionalität aufgekommen ist, das haben Sie ja vielleicht hier diskutiert auch schon, ja. Das zeigt ja, dass es nicht geht, Menschen nur als über Gender diskriminiert oder nur über Rassismus diskriminiert wahrzunehmen, sondern dass es eine komplexe Verwobenheit ist. Und wenn ein Rechtssystem das nicht fassen kann, dass ein Rechtssystem da selber auch wieder diskriminierend ist. Das Anliegen von Crenshaw war es, die unzureichende Tragweite oder eben sogar Diskriminierung von Antidiskriminierungsgesetzgebung auf diese Weise wahrzunehmen, die die Teilbarkeit und Trennbarkeit dieser Gewaltsysteme, Sexismus und Rassismus zur Voraussetzung hat. In meiner Wahrnehmung gibt es also einen langen Prozess einer Umdrehung von Sinn und Zweck der analytischen Unterscheidung von Diskriminierungsverhältnissen, die letztendlich, und das wäre jetzt eine weitere These, bestehende Machtverhältnisse und Beziehungen reproduzieren, statt sie zu dekonstruieren. Die analytische Trennung, das ist Sexismus und das ist Rassismus, hat vielleicht auch in unserer Selbstauffassung dazu geführt, Dinge als getrennt wahrzunehmen. Die Frage ist für mich, wann macht eine Ausdifferenzierung von Gewaltstrukturen Sinn und warum und wie? Und eine weitere These wäre für mich, um genau zu analysieren und um genau zu spüren und analytisch immer besser zu verstehen, wie Gewalt funktioniert und warum Gewalt so langlebig ist, also einer dieser Punkte von meinem Staunen am Anfang, ist es notwendig, Gewaltstrukturen auch ausdifferenziert zu benennen. Daraus folgt für mich die Notwendigkeit von Ausdifferenzierungen, zu reden, also die mache ich jetzt an drei Beispielen deutlich, von Genderismus, von Rassismus und vom Behindertwerden. Das gibt ja verschiedene Ideen von, was alles zu struktureller Diskriminierung dazugehört. Klassismus ist noch eine weitere wichtige Ebene, oder Kapitalismus, je nachdem. Spezizismus ist noch eine wichtige Ebene von Menschen als die Norm von Diskriminierung und über alles andere zu setzen beispielsweise. Und dann gibt es noch einige andere Formen, die unterschiedlich diskutiert werden, also Lookism sehen einige Menschen als Diskriminierungsform an. Für mich ist das eine Realisierungsweise von unterschiedlichen Diskriminierungsformen. Aber da gibt es dann also unterschiedliche Modelle, ja. Da müssen Sie selber gucken, welches Modell Sie für sich selber greifbar und gut finden. Ich habe da nicht den Anspruch, dass das die einzigen Formen sind, aber das sind die Formen, mit denen ich arbeite. Ich unterteile das in unterschiedliche Formen, wie über Genderismus diskriminiert wird. Ich benutze den Begriff Genderismus und nicht Sexismus, weil dieser Begriff Sexismus auf diese Sex-Gender-Trennung zurückgeht. Und mir ist wichtig, ist zu sagen, dass alle Diskriminierungen, die über Gender stattfinden, in einer Diskriminierungsform zusammengefasst sind. Das wäre also jetzt hier Genderismus stattdessen. Unter Sexismus wird häufig meines Erachtens vor allem Androgenderung verstanden. Die grundlegende Form einer genderistischen Diskriminierung ist über zwei Gender, der Annahme, dass es zwei Gender und genau zwei Gender gibt. Und diese ist dann nochmal weiter ausdifferenziert in vier weitere Formen, die alle zwei Genderung voraussetzen. Das ist Androgenderung. Androgenderung ist die Setzung von Mann gleich Mensch, also die Gleichsetzung von Mann gleich Mensch. In Sprache gibt es das in großen Formen, in der großen Form, in diesem androgendernden Maskulinum beispielsweise. Der Student muss eine Hausarbeit schreiben, also um zu sagen, dass sich das auf alle Menschen bezieht, das wäre eine Gleichsetzung von Mann gleich Mensch. Der zweite Teil von Androgenderung ist Frau gleich Gender, also eine weibliche Exklusivgenderung und eine männliche Verallgemeinmenschlichung. Das wären beide Strategien von Androgenderung. Heterogenderung habe ich mit diesem Ad-Zeichen geschrieben. Das ist aus der lateinamerikanischen feministischen Bewegung, um sowohl Frauen als auch Männer mitzumeinen. Also die Vorstellung von Heteronormativität als Normalzustand menschlicher Verfasstheit. Alles andere wird als extra benannt, weicht davon ab. Was nicht heißt, dass es nicht mittlerweile auch eine Homonormativität gibt und eine Transnormativität gibt. Also alle diskriminierten Formen, die eine Öffentlichkeit bekommen, neigen dazu, auch eigene Normen auszubilden. Die dritte Form einer Diskriminierung durch Genderismus ist Cisgenderung. Die Normsetzung, dass Menschen bei Geburt ein Geschlecht zugewiesen bekommen haben und dass sie sich mit diesem Geschlecht identifizieren und auch von anderen identifiziert werden. Die diskriminierte Position dazu wäre trans. Und die vierte Form ist Reprogenderung, die Engführung von Repronormativität mit Gendernormen. Also was gerade in der Diskussion sehr, sehr stark ist, so ein Argument wie, ja, aber Frauen kriegen doch nun mal die Kinder. Also die Rückführung von Reproduktion auf Weiblichkeit an diesem Punkt. Zweitgenderung hat auch nochmal eigene Diskriminierungsweisen, aber alle diese vier bedingen Zweitgenderung oder stellen Zweitgenderung auch immer wieder mit her. Also auch Cisgenderung geht davon aus, dass ich mir vielleicht das falsche Geschlecht zugeschrieben geworden ist bei der Geburt und dass ich eigentlich das andere Geschlecht hätte. Ja? Also es geht beides, alle vier gehen von der Idee von Weiblichkeit und Männlichkeit aus. Eine noch weitere Form neben Zweitgenderung wäre Kategorialgenderung, die Infragestellung von, ist Gender an sich bereits eine Diskriminierung, Menschen über Gender einzuordnen. Also es gibt in Deutschland ja jetzt die Möglichkeit, divers in Personaldokumenten eintragen zu lassen, wenn sie eine medizinische Indikation als Inter haben oder wenn sie eine ärztliche Person finden, die ihnen eine Variation der Geschlechtsentwicklung attestiert, so wie das heißt. Ich würde sagen, alle Personen haben eine Variation der Geschlechtsentwicklung, aber es ist da ganz klar etwas, was von der eigentlichen Norm abweichen würde eben. Das alleine ist aber jetzt noch keine Überwindung von Zweigenderungsnormen. Da kann ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, das wäre noch ein eigener Vortrag auf jeden Fall auch. Bei Rassismus würde ich unter anderem diese Formen unterscheiden. Ich gehe jetzt erstmal auf die unteren ein. Antischwarzer Rassismus, Antisemitismus, antimuslimischer Rassismus, Antiziganismus oder Antiromaismus, je nach politischer Gruppe, antiindigener Rassismus. Diese unterschiedlichen Formen von Rassismus gehen von unterschiedlichen rassifizierten Gruppen aus, die jeweils dann kämpfen gegen unterschiedliche Formen von Rassismus. Menschen, die unterschiedlichen Gruppen rassistisch zugeordnet werden, werden meistens über vermeintliches Aussehen differenziert, über Hautfarbe, Gesichtszüge, Körperbau und Körpergröße. Vermeintlich, ja, das ist eine Herstellung, das ist eine super krasse Herstellung, ja. Diesem Aussehen werden, und dann, so funktionieren eigentlich alle strukturellen Diskriminierungsformen, diesem Aussehen, diesen visuellen Normen, werden dann in einem zweiten Schritt Eigenschaften zugeordnet. Können sich jetzt selber was ausdenken. Und diese Eigenschaften werden zugleich auch wiederum bewertet und hierarchisiert als besser, schneller, intelligenter, leistungsstärker und so weiter, ordnungsliebender und so weiter. Je privilegierter eine soziale Position ist, umso weniger ist sie konventionell versprachlicht. Die privilegierte Position zu allen diesen Formen von Rassismus wäre also Weißsein. Weißsein ist kein positiver, empowernder Begriff des sich auf sich selbst beziehen, sondern eine analytische Begrifflichkeit, um eine privilegierte Positionierung in Bezug auf Rassismus explizit zu machen. Wird Weißsein als ein politisch empowernder Begriff benutzt, handelt es sich meistens um rechte Bewegungen. Das ist eigentlich mit den meisten, wenn privilegierte Personen den privilegierten Begriff positiv besetzen, dann ist es meistens eine diskriminierende Bewegung, die das macht. Eine zweite mögliche Unterteilung ist nach Kolonialrassismen und Migrationsrassismus oder Migrationsrassismen. Das wäre nochmal auf einer anderen Ebene. Das wäre nochmal historische Einordnungen und Migrationsrassismus sehr stark als eine Form von, wie werden Menschen hergestellt? Wie wird Rassismus eigentlich realisiert? Da ist diese Metapher von, du kommst nicht von hier, du gehörst hier nicht hin, ist da ganz zentral bei. Und das ist ja vollkommen egal, was für eine Staatsbürgerinnenschaft Menschen haben. Genau, das überspringe ich jetzt mal. Oh Gott. Genau, eigentlich wollte ich jetzt vor allem gerne was sagen noch zu sprachlichen Kategorien. Dass die sprachlichen Kategorien, es gibt verschiedene Ebenen, wie über Sprache eigentlich Diskriminierung ausgeübt wird. Und eine, die meistens in der Diskussion ist, ist über Benennungen. Wie werden Menschen eigentlich benannt? Sprachliche Kategorien sind ein zentrales Weltherstellungs-, Erklärungs- und Verständigungsmittel, das wir in jeder Äußerung anwenden. Also sie helfen uns zu differenzieren, sie helfen uns Sachen zu benennen. Gleichzeitig aber sind die sprachlichen Kategorien, die wir anwenden, um uns auf Menschen zu beziehen, um Menschen, jetzt habe ich hier Sachen durcheinander geworfen, aber ja, um Menschen zu bezeichnen, sind häufig diskriminierend, aber weil ich bin vollkommen verloren in diesem. Genau, jetzt mache ich erst noch schnell die dritte Form, Behinderung, Ausdifferenzierung von Behinderung. Nach der Weltgesundheitsorganisation werden 3 verschiedene Formen unterschieden, die werden anders benannt, als ich die benenne, aber es sind die gleichen Formen. Das die erste ist, über die Abweichung von herrschenden Körpernormen behindert zu werden. Das zweite ist, über die Abweichung von Intellektnormen behindert zu werden. Und das dritte ist, über hegemoniale Vorstellungen von psychischer Gesundheit und Krankheit behindert zu werden. Das wird alles unter dem Aspekt Behinderung zusammengefasst. Das wäre jetzt noch eine zweite wichtige Ebene zu der Frage von Intersektionalität. Wenn Sie jetzt diese ganzen unterschiedlichen Ausdifferenzierungen zusammensehen, dann ist es ganz häufig so, dass eine benutzt wird für eine andere Diskriminierungsform. Beispielsweise werden Personen, die über Behinderung differenziert werden, denen wird häufig überhaupt eine Teilhaftigkeit in Gender abgesprochen, sondern die werden nur als behindert wahrgenommen und nicht mehr als das, wodurch es sein kann, dass es eine wichtige Strategie ist, überhaupt erstmal Gender wahrnehmen zu dürfen und als gegendert wahrgenommen werden zu können. Ganz häufig, das wäre jetzt ein anderes Beispiel, wird aber eine Ausdifferenzierung von Behinderung, Behinderungsnormen werden ganz häufig als Metaphern benutzt für gesellschaftliche Zustände, wo also Behinderungsnormen nochmal auch beispielsweise, und das gilt aber auch für Rassismusnormen, benutzt werden wird, um andere Diskriminierungsformen auszudrücken. Und da finde ich, ist Intersektionalität super wichtig, um nicht die eine Diskriminierungsform gegen die andere auszuspielen oder als Metapher der anderen Form zu benutzen. Also beispielsweise Sklave wird häufig ja benutzt in feministischen Diskursen, wenn Frauen als Sklaven ihrer Männer oder des Haushalts gelten. Das ist eine super problematische Form einer Verwendung einer Diskriminierungsform, die über Kolonialrassismus funktioniert hat, als Metapher, die sich damit verselbstständigt für Sexismus, um sich mit Sexismus zu beschäftigen. So, genau, das habe ich jetzt viel gesagt zu, dass ich Sprache als Handlung verstehe. Habe ich jetzt eine überschlagen? Nee. Genau, das nochmal zusammengefasst jetzt in dem Zitat von Toni Morrison. Oppressive language does more than represent violence, it is violence, does more than represent the limits of knowledge, it limits knowledge. Also unterdrückende Sprache repräsentiert nicht Gewalt, sondern ist Gewalt, repräsentiert nicht die Grenzen des Wissens, sondern begrenzt Wissen. Genau. Kategorien entstehen durch sprachliche Kategorisierung. Das wäre jetzt mein erster nochmal wichtiger Punkt für warum ich glaube, dass sprachliche Gewalt ganz grundlegend ist. Dazu ein kurzes Beispiel. An ganz vielen Stellen, auch wenn Sie das googeln, gibt es immer wieder einen Satz wie, weil sein Vater ungarischer Jude war, musste die Familie 1939 innerhalb von 24 Stunden Berlin verlassen. Das ist ein Satz, der jetzt von der Humboldt-Uni aus einer Sammlung der Leute, die verfolgt worden sind, genommen ist. Hier wird die soziale Kategorie jüdisch sein vorgängig gesetzt. Und die Diskriminierung meines Erachtens in die Person reingelegt. Keine Person musste Deutschland verlassen, weil er oder sie jüdisch war oder sich als Jude oder Jüdin verstanden hat, sondern weil Deutschland antisemitisch war. Die Diskriminierungsform wird hier also gar nicht benannt. Ganz viele Leute, die antisemitisch verfolgt worden sind, haben sich überhaupt nicht als jüdisch verstanden, sondern sind zu Jüdin gemacht worden. Ja? Und das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Ebene von über Sprache hergestellter Diskriminierung. Ohne die Diskriminierungsform gäbe es diese sozialen Benennungsformen nicht. Die haben sich dann häufig verselbstständigt und es ist auch super wichtig für antirassistische Kämpfe und für feministische Kämpfe, die Begriffe wie Frauen positiv zu sehen und aufzuwerten. Aber diese ganzen sozialen Kategorien gäbe es nicht, wenn es die Diskriminierungsformen nicht gibt. Ich würde denken, hoffen, dass es hier in dem Raum weitgehend Einigkeit ist, dass die Idee von Rassen eine Herstellung von Rassismus ist. Es gäbe die Idee von Menschenrassen nicht, wenn es nicht Rassismus gäbe, sondern Rassismus wird über Menschenrassen hergestellt. Genau das Gleiche gilt für Gender. Es gäbe Genderismus nicht, es gäbe Gender nicht, wenn es nicht Genderismus gäbe. und behindert werden. Das Wort ist sehr viel besser, weil es das behindert werden bereits in dem Wort mit anlegt. Behindert werden hat die Idee von Menschen sind nicht behindert, sondern sie werden behindert in einer Gesellschaft, die nicht die Möglichkeiten zur Verfügung stellt, dass alle Menschen sich gleichermaßen realisieren können eben. Das, da hätte ich jetzt drei spannende Zitate zu, das können Sie aber auch in verschiedenen Veröffentlichungen von mir nachlesen, deswegen sage ich dazu nicht mehr jetzt. Das ist aber ein super wichtiger Punkt für mich, was ich aber jetzt gerne noch abschließend sagen einbringen würde, wäre nochmal eine weitere Ebene von sprachlicher Diskriminierung, die sehr viel grundlegender ist für mich noch. Und zwar geht die, jetzt muss ich aber meine Paper eben neu sortieren, geht die davon aus, dass in der Grammatik bereits die Diskriminierungen eingeschrieben sind. Moment mal eben. Robin Wall Kimmerer hat ein Buch geschrieben, das heißt Braiding Sweetgrass. Robin Wall Kimmerer ist eine indigene Person in den Amerikas, die zu der Gemeinschaft der Potawatomi gehört. Potawatomi ist auch eine Sprache, die von dieser Gemeinschaft gesprochen worden ist. Robin Wall Kimmerer hat diese Sprache nicht mehr gelernt. Wie viele von Ihnen sicherlich wissen, sind viele indigenen Personen in den USA aus ihren Familien rausgenommen worden und ihnen ist verboten worden, die eigene Sprache zu sprechen. Das ist immer ein super wichtiges kolonialrassistisches Mittel, die eigene Sprache der Personen zu unterbinden. Robin Wall Kimmerer wollte dann irgendwann diese Sprache wieder lernen, wo es klar war, es gibt nur noch 6 Personen, die diese Sprache als Erstsprache sprechen. Und ein Linguist, der auf aussterbende Sprachen spezialisiert war, hatte da so ein Online-Lernprogramm zu entwickelt. Robin Wall Kimmerer hat also dann auch angefangen, diese Sprache zu lernen, hat dann überall so kleine Post-it-Zettel an den Kühlschrank gemacht, was heißt der Kühlschrank in Potawatomi, was heißt der Tisch in Potawatomi, und war aber dann ziemlich schnell sehr frustriert, weil Robin die Idee hatte, ich werde das sowieso nie mit einer anderen Person sprechen können. Es gibt viel zu wenige Leute, die das sprechen. Und warum? Um alles in der Welt muss ich jetzt noch lernen, was Kühlschrank in Potawatomi eigentlich heißt. Irgendwann aber hat es auf einmal so einen Klick gegeben, weil es gab unglaublich viel anstrengende Sachen der Wahrnehmung von Robin dazu, warum ist in dieser Sprache, also das irgendwann zu realisieren, warum hat Potawatomi eigentlich 70% Verben, während das Englische nur 30% Verben hat? Also das heißt, es gibt sehr viel weniger Substantive. Das ist ja ein super großer, substanzieller Unterschied dazu, wie Welt aufgefasst wird. Und dann, und jetzt zitiere ich auf Englisch, ich versuche es langsam vorzulesen, und wenn jetzt Personen neben Ihnen nicht Englisch können, können Sie dann bitte eine Flüsterübersetzung machen. Ja? Und jetzt ich zitiere jetzt was von diesem Erkenntnisprozess von Robin. So it is that in Potawatomi and most other indigenous languages, we use the same words to address the living world as we use for our family, because they are our family. To whom does our language extend the grammar of animacy? Naturally, plants and animals are animate, but as I learn, I am discovering that the Potawatomi understanding of what it means to be animate diverges from the list of attributes of living beings we all learned in Biology 101. In Potawatomi 101, rocks are animate, as are mountains and water and fire and places. Beings that are imbued with spirit, our sacred medicines, our songs, drums, and even stories are all animate. The list of the inanimate seems to be smaller, filled with objects that are made by people. Of an inanimate being, like a table, we say, what is it? And we answer, Dovenyeve, table it is. But of apple, we must say, who is that being? And replay, Mishim Yave, apple, that being. The language reminds us in every sentence of our kinship with all the animate world. English does not give us many tools for incorporating respect for animacy. The arrogance of English is that the only way to be animate, to be worthy of respect and moral concern, is to be a human. A language teacher I know explained that grammar is just the way we chart relationships in language. Maybe it also reflects our relationships with each other. Maybe a grammar of animacy could lead us to whole new ways of living in the world, other species, a sovereign people, a world with a democracy of species, not a tyranny of one, with moral responsibility to water and wolves, and with a legal system that recognizes the standing of other species. It's all in the pronouns. Das finde ich ist ein unglaublich schönes Zitat darüber, wie grundlegend unser Denken durch die Grammatik unserer Sprachen beeinflusst ist und wie grundlegend wir uns gar nichts anderes mehr vorstellen können, weil wir genau diese Sprache haben, weil wir glauben, es gibt eine Unterteilung zwischen männlich und weiblich bei Menschen. Und ansonsten gibt es noch grammatikalisches Genus für andere Objekte auch. Und zwischen belebt und unbelebt, wo wird da genau die Grenze gesetzt und wie werden Sachen da ausgedrückt? Wir können uns das gar nicht vorstellen, dass ein Fluss was Lebendiges ist, sondern Fluss ist ein Objekt. Wenn ich aber den Fluss als eine andere Form des Lebens ansehe und ich in der gleichen Gruppe mit allem Lebendigen bin, gibt es natürlich eine ganz andere Bewandtnis und eine ganz andere Berührtheit und eine ganz andere Verbundenheit mit einem Fluss und auch ein anderes Einsetzen dafür, wie es diesem Fluss geht und wie es mir geht im Verhältnis zu diesem Fluss. Also anders als deutsche Vorstellung von Umweltschutz, die natürlich den Menschen immer über die natürliche Welt beispielsweise setzen. Ich finde, das ist ein wunderschönes Zitat, um das so deutlich zu machen, wie unterschiedlich wir Welt sehen könnten, wenn wir nicht in der grammatischen Struktur bleiben würden. Das eine ist also, Begriffe zu verändern und wacher dafür zu sein, wie Diskriminierte sich benennen, das zu respektieren und zu akzeptieren und hinzuhören. Das andere ist aber auch, über die grammatischen Strukturen, in denen wir uns ausdrücken, nachzudenken. Eine zweite Person, die da sehr viel genau zu dieser Ebene sagt, ist Ngugi wa Thiong'o, ein Autor, der früher auf Englisch geschrieben hat, also in einer Kolonialsprache, und dann irgendwann, als er schon ein sehr berühmter Autor gewesen ist, wieder zurückgewechselt ist in seine Erstsprache Kikuyu. Er macht es deutlich am Beispiel eines Jungen, der mit einer Erstsprache wie Kikuyu beispielsweise aufgewachsen ist, dann aber durch die Schule gezwungen ist, Englisch zu sprechen. Ngugi wa Thiong'o verdeutlicht die Dissoziation, die so sprachlich als massive Form epistemischer Gewalt, also einer Form von Gewalt, die ins Wissen eingeschrieben ist, stattfindet. Das ist ein Zitat, das ist ein anderes Zitat als das jetzt hier. Das ist das, was danach kommt. The child was being made to stand outside himself, to look at himself. The images of this world and his place in it implanted in a child take years to eradicate, if they ever can be. Since culture does not just reflect the world in images, but actually through those very images conditions the child to see that world in a certain way, the colonial child was made to see the world and where he stands in it as seen and defined by or reflected in the culture of the language of imposition. Damit mache ich jetzt nicht eine Aussage über die eine oder richtige Sprachform, aber wie stark Vorstellungen von Subjekt und Vorstellungen von Kollektiv, von Wertigkeit, von Demokratie eben in uns eingreifen, alleine dadurch, dass die Sprachnormen, die wir sprechen, wir überhaupt nicht in Frage stellen, sondern glauben, das sind jetzt genau die Sprachnormen, das geht eben überhaupt nicht anders eben. Ja, also bezogen auf Zweigenderung, ja, es gibt ja keine andere Form, wie soll ich das denn eben ausdrücken? Oder dann muss ich einen Unterstrich machen oder ein Sternchen als etwas, was es eigentlich nicht gibt in der Sprache. Statt darüber nachzudenken, wie die Sprachnormen bereits die Gewalt verstetigen und normalisieren. Sprache zu verändern ist immer was Mutiges und was Herausforderndes sicherlich, aber es ist ein wunderschöner Weg, dass sie selber aktiv teilhaben an der Welt die ganze Zeit. Sprache zu verändern, das ist noch eins, genau. Das wäre jetzt also Beispiele für Gender-Herausforderungen, also entweder ein Sternchen zu benutzen an verschiedenen Stellen, die X-Form zu benutzen, wenn sie sagen wollen, dass eine Person sich nicht als gegendert versteht, oder einfach Gender mal ganz sein zu lassen, indem sie Personen als Personen wahrnehmen und das, was die Personen machen, als Verben wahrnehmen. Also das geht ein bisschen in die Richtung von Robin Wall Kimmerer, Menschen nicht alles als Substanz zuzuschreiben. Also warum nicht zu sagen, Menschen, die arbeiten, Menschen, die studieren und so weiter. Und aufzuhören, Menschen alles als Identität zuzuschreiben beispielsweise. In Exit Gender der Ansatz ist zum einen, aufzuhören, Menschen zu gendern. Das würde genauso gut für alle anderen strukturellen Diskriminierungsformen möglich sein. Wir haben das dafür Gender durchdekliniert. Und auf der anderen Seite aber die strukturellen Diskriminierungsformen zu benennen. Das heißt nicht, so zu machen, als gäbe es die strukturelle Diskriminierung nicht, aber die strukturelle Diskriminierung zu benennen. Also, wie was ich vorhin mit dem Beispiel von antisemitisch hatte. Genau. Jetzt bin ich da ein bisschen durchgaloppiert durch die eigentlichen Sachen, aber höre ich mit der Grafik noch auf, politische Sprachveränderungen zu machen. Warum? Sie sind präzise, also das, was Sie an der Uni lernen, Sie sollen sich präzise ausdrücken, die sind sehr viel präziser, als wenn Sie es nicht machen würden. Sie sind differenziert, sie sind schön und ästhetisch. Das ist also für mich das ist eine unglaublich massive, hegemoniale Herstellung von zu sagen, oh, die Formen sind nicht schön. Wie kann Gewalt schön sein? Wenn Personen nicht gemeint sind und nicht genannt sind, da ist da überhaupt nichts schön dran. Und wenn Sie die Idee haben für schöne Formen, es geht ja nicht darum, die eine neue Form zu finden, sondern erfinden Sie Formen, die Sie als schön ansehen. Aber setzen Sie doch nicht Schönheit über die Diskriminierung von Personen. Das finde ich, da müssten Sie über Ihr eigenes Ästhetikempfinden dann nochmal nachdenken. Sie sind immer möglich, Sprachhandlungen, das ist wunderschön. Sie sind kreativ, also das ist genau, wäre noch ein weiterer Aspekt zur Sprache, sich Sprache wieder selber anzueignen, nicht zu glauben, das ist etwas, was ich genauso lernen muss, wie es da ist. Es gibt ja mittlerweile sehr spannende Romane, die genau damit auch spielen, mit der Idee von, was ist denn die richtige deutsche Sprache eigentlich? Sich Sprache wieder anzueignen als ein kreatives Medium, wo sie darum ringen, sich auszudrücken. Sie wollen ja Sachen nicht kompliziert machen, sondern sie wollen präzise sein und sie wollen Menschen respektvoll behandeln oder sie wollen selber anwesend sein. Sie gestalten Welt also und eröffnen Welt und vor allem macht es unglaublich viel Spaß, sich Sprache wieder anzueignen. Vielen Dank. Genau, jetzt.